Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz in Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin. Wir sprechen über Ausgabe 35. Das ist die Ausgabe zur Einführung der zweiten Bundesliga 1974-75. Und wir machen einen ganz großen Bogen auf bis ins Heute. Zu Gast sind zum einen der Mitherausgeber Hardy Grüne und zum anderen Dietrich Schulze-Marmeling. Insofern ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Eins der besseren, was wir hier bisher geführt haben, würde ich behaupten. Akustisch vielleicht nicht so ganz, aber da sei mal drüber hinweggesehen, denn wir sind alle gerade so ein bisschen in der Urlaubsphase. Von daher, ja, gönnt es euch trotzdem. Und wenn es euch gefällt, dann empfehlt es gerne, gerne weiter. Und nun viel Spaß.
Was ist das denn für eine Frage? Also die ergibt sich ja selber. Wir haben 50 Jahre Gründung der zweiten Bundesliga. Und ich glaube, die zweite Bundesliga ist ein Rieseneinschnitt gewesen nach der Bundesliga 11 Jahre vorher. Der nächste große Einschnitt liegt in der Vereinslandschaft. Da sind ja viele Vereine dann rausgeflogen. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt auch in Richtung moderner Fußball gewesen. Also auch der Fußball, den wir heute kennen. Und dann kommt natürlich dazu, dass die zweite Bundesliga jetzt seit ein paar Jahren auch dank Hoffenheim und Co. Eigentlich die attraktivere Bundesliga ist. Also ganz viele Argumente dafür.
Dietrich, wie war das bei dir, als die Anfrage kam zu der zweiten Bundesliga, ob du da was zu schreiben kannst?
Ja, ich habe sicher selber auch die Anfänge auch intensiv miterlebt, damals als Fan von Borussia Dortmund. Regionalliga West wurde dann ja ersetzt, also für Dortmund, durch die zweite Bundesliga-Gruppe Nord. Hab dann 2 Jahre das wirklich sehr intensiv verfolgt. Eigentlich, glaube ich, alle Spieler von Dortmund live gesehen. Später noch welche von Preußen Münster gesehen, dann als ich zum Studium nach Münster ging. Das war schon, also man war schon davon sehr angetan bei dieser Regionalliga West, weil schon eine sehr merkwürdige Mischung, gegen wen man da so alles gespielt hat. Für Dortmund war das ja so ein bisschen fast eine Demütigung, gegen diese beiden Gütersloher Vereine dann zu spielen, SVA und DJK gegen 1. FC Mülheim-Stürum und ich Wiesoding und ich weiß nicht, was alles da. Gut, einige von denen waren ja später an der zweiten Bundesliga Nord noch dabei, aber das gegen Luna SV, einem Vorort von Dortmund, irgendwie stimmten so diese Größenrelationen, die stimmten irgendwie nicht so ganz, fand ich, in dieser Regionalliga West. Und dazu kam ja, dass das ja auch jetzt zum Zuspruch im Falle von Dortmund korrespondierte, das dann ja auch mit dem Umzug ins Westfalenstadion natürlich eine fantastische Angelegenheit war. Also in der Roten Erde haben sich, glaube ich, letztes Spiel in der Roten Erde haben sich, glaube ich, 1500 damals versammelt und jetzt im Westfalenstadion waren das vor allem in der Aufstiegssaison dann 75, 76 waren das ja also häufig über 40.000, die dort waren. Also das, ich fand das ein Riesenfortschritt damals. Vielleicht mal so allgemein zur Aktualität einer zweiten Liga. Solche Ligen, die, wie soll man sagen, die sind ja attraktiv an beiden Enden. Ne? Also in der Bundesliga geht's ja nicht höher. Gut, du kannst dich natürlich deutscher Meister werden, du kannst dich irgendwie für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, aber es ist was anderes als aufsteigen. Und so eine zweite Liga, wo es um Abstieg geht, aber auch eben um Aufstieg geht, dann noch eingeschoben, vielleicht Relegationsspiele, das hat schon irgendwas Besonderes. Also manchmal finde ich diese zweiten, dritten oder auch vierten Liga liegen unter dem Aspekt interessanter als jetzt so die oberste Eliteklasse. Mhm.
Wie ist es aktuell bei dir? Also ich meine, du wirst ja jetzt wahrscheinlich nächste Saison wieder viele zweite Liga gucken gehen, nehme ich an, weil Münster ist ja aufgestiegen. Mal kurz die Frage vorneweg, wie ist aktuell so die Lage in der Stadt und rund um den Verein? Also wie ist die Euphorie?
Also die Stimmung ist überragend. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, weil sie zuletzt dermaßen gut war. Gut, 2 Aufstiege in Folge. Das ist ja auch ein Brett. Und dazu kommt jetzt auch so einfach so eine jüngere Generation, die nicht mehr in dieses reinfällt. Wir waren doch Gründungsmitglied der Bundesliga. Wir müssen noch Bundesliga mindestens spielen. Und wir waren der deutsche Vizemeister und all diesen Mist. Also diesen Ballast der Historie jetzt nicht so auseinandersetzt, nicht einfach so beladen ist damit. Und man auch einfach einige richtige Entscheidungen getroffen hat da in den letzten Jahren. Und wie gesagt, die Stimmung ist überragend. Jetzt kommst du an eine Saison rein, die völlig verrückt ist. Du spielst in EM-Stadien, du spielst im Berliner Olympiastadion, du spielst in Hamburg beim Hamburger SV, du spielst gegen Schalke, du spielst gegen Köln, dann spielst du gegen Düsseldorf, gegen Nürnberg und so weiter. Du spielst ja, die meisten Arenen sind ja deutlich größer als das Preußenstadion, das ja momentan auf knapp 12.000 reduziert ist, ausgebaut werden soll. Also, was heißt, kommt eigentlich ein neues Stadion hin für 20.000? Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Spielen auswärts es mehr Preußen-Fans gibt als bei einigen Heimspielen. Also, ich höre schon so die Parole, wenn wir in Berlin spielen, Olympiastadion, dann muss man mit 15.000, 20.000 dahin fahren. Also, unter dem Aspekt kann das überragend sein. Und ich fand so ganz bezeichnend so eine Reaktion von meinem jüngeren Sohn. Ein Sohn von mir arbeitet bei Preußen, war selber involviert in diesen ganzen Prozess. Der andere ist eben einfach Fan in der Kurve und der sagt, ich weiß ja gar nicht, wie lange das anhält, aber in der nächsten Saison will ich bei jedem Auswärtsspiel dabei sein. Und der hat schon, also der bucht schon seine Bahnfahrten, seine Übernachtungen.
Hardy, bei dir ist die zweite Liga ja schon lange, lange her. Vielleicht kannst du uns aber mal so einen Einblick geben, warum wurde die zweite Bundesliga denn überhaupt eingeführt? War es notwendig?
Ja, ich muss kurz natürlich auf meine eigene Biografie auch kommen. Mir geht's ja ähnlich wie Dietrich. Wir haben ja die ersten beiden Zweitliga-Jahre quasi gemeinsam geguckt. Und wir sind uns auch mindestens dreimal begegnet, ohne dass wir es wussten. Nämlich bei den Spielen in Göttingen 05 gegen Borussia Dortmund. War mal in Göttingen, einmal in Dortmund. Da gibt es, das ist jetzt die zweite Zweitbundesliga-Saison 75-76, einen der größten Tage von 05, wo wir Borussia Dortmund 3-0 geschlagen haben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, morgen soll ich nicht drüber reden, Hardy.
Dietrich hat im Stau gestanden, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ich habe die ganze zweite Halbzeit erst an.
Ja, das sind natürlich große Momente, so wie diese Zweitliga-Zeit, ähnlich wie das, glaube ich, in Münster immer gewesen ist, die Wahrheit hier so ein bisschen durch die Gegend. Also wir haben die Aufstiegsrunde in den späten 60er Jahren hier in Göttingen und dann diese vier Zweitliga-Jahre, 74 bis 81 mit einem Abstieg zwischendurch. Das sind die großen Jahre, wo wir die großen Gegner hatten, wo wir ganz oben dabei waren. Wir waren mal Tabellenführer der zweiten Bundesliga Nord. Das ist ja Ewigkeiten her. Trotzdem ist das so ein Maßstab. Und im Gegensatz zu Münster hat Göttingen natürlich quasi überhaupt keine Chance mehr, da auch nur annähernd hinzukommen. Also selbst die dritte Liga ist ja Utopie. Ich glaube, die Regionalliga wäre eine Möglichkeit. Aber ob die perspektivisch zu halten ist, das sind noch ganz andere Fragen. Das sind auch andere Themen jetzt. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen sehen, was diese zweite Bundesliga damals mit der Gründung auch für eine Bedeutung hatte, da dazuzugehören. Das haben viele, glaube ich, damals noch nicht so ganz begriffen, weil dieser Übergang zwischen Regionalligen und zweite Bundesliga, ja, war zwar holprig, aber natürlich hat man dann auch ähnliche Gegner gehabt. Also es kamen ein paar neue dazu. Wir haben ja in Göttingen zum Beispiel dann die Spielförderung Erkenschwick gehabt, die hatten wir vorher noch nicht. Dafür habt ihr in Dortmund dann Göttingen 05 gehabt, habt ihr auch noch nicht gehabt. Aber ansonsten sind ja viele, viele Gegner aus den Regionalligen auch klar gewesen. So hat sie sich langsam entwickelt. Und ich glaube, die Notwendigkeit der zweiten Bundesliga, die war relativ klar. Im Grunde genommen wollte man schon 63 bei der Gründung der Bundesliga eine zweite Bundesliga gründen. Neuberger und Co. haben das damals gefordert. Das ging aber überhaupt nicht gut, weil die Funktionärsriege einfach regional und landespolitisch sehr verankert war und sich darauf nicht eingelassen hat. Und so waren es halt quasi zwei Schritte. Und die Gründung der zweiten Bundesliga ist ja auch, wir haben ja mit zwei Staffeln gestartet. Auch das ist im Grunde genommen diesen Verbandsquerelen geschuldet. Das war so ein taktischer Schachzug von den Verfechtern, auch wieder Neuberger, über den werden wir sicherlich im Zusammenhang mit Saarbrücken später noch sprechen. Aber erstmal war er einer der Förderer der zweiten Bundesliga, die gesagt haben, wir kriegen keine, bei den Delegierten des DFB-Bundestages kriegen wir keine Bundesliga durch, keine zweite Bundesliga. Also haben sie einen Antrag gestellt, die Zahl der Regionalligen von 5 auf 2 Staffeln zu reduzieren. Und dafür haben sie einen Zuspruch bekommen. Und das hat man dann zweite Bundesliga genannt. Also ganz geschickt. Ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Und diese ganze Übergangsphase vom alten Fußball in den modernen Fußball reinfällt.
Mhm. Du hast eben, also ich hatte zufällig, war ich vor meinem Urlaub, war ich zufällig im Landesarchiv in Saarbrücken, da ist ja das Archiv von Borussia Neunkirchen, also das Vereinsarchiv, und hatte mir da so ein bisschen Unterlagen anfordern lassen, unter anderem auch vom Saarländischen Fußballverband und eben diesem Hermann Neuberger, wo man dann eben auch so ein bisschen was lesen konnte darüber, wie er so gedacht hat zur Einführung der Bundesliga und eben auch zur zweiten Liga. Das war aber nur so nebenbei aufgenommen, weil darum ging es mir eigentlich gar nicht. Warum gab es diese Auseinandersetzung, was die Einführung anging? War das nicht eigentlich etwas, was auf der Hand lag im Grunde? Also wer hatte Interesse daran, diese zweite Bundesliga sozusagen zu verhindern?
Ja, es gibt ja immer Verlierer und Gewinner bei so einem Prozess, ne? Also Gewinner ist derjenige, der berücksichtigt wird bei so einer neuen Konstruktion. Und dann gibt es eben doch gerade bei dieser Konstruktion eine Menge Verlierer, die dann plötzlich nur noch drittklassig sind bei so einer Entscheidung. Ich denke, dass man muss das ja auch alles in diesem Kontext eines allgemeinen Professionalisierungsschubes und Modernisierungsschubes damals einordnen. Wir haben den Bundesliga-Skandal und als Folge des Bundesliga-Skandals fallen die ganzen Beschränkungen bei der Bezahlung etc. Das heißt, die Bundesliga entfernt sich ja dadurch so ein bisschen dann von ihrem Unterbau, also macht einen Sprung nach vorne und dann muss der Unterbau ja auch ein bisschen da mitziehen. Das ist ja, der Unterbau ist ja absurd gewesen mit diesen 5 Ligen. Dazu bedeutete ja auch damals so ein, wenn du dann rausfährst aus der Elite, das ist der Bundesliga, war das ja ein tiefer Absturz dann in die Regionalliga. Bei Preußen Münster bedeutete das ein Verlust von 2/3 der Zuschauern. Man ging von einem Schnitt von etwas über 20.000, ging man runter auf einen Schnitt von 7.000. Und die meisten Begegnungen waren einfach auch nicht attraktiv. Dazu kam, dass Preußen damals auch keine, auch in der Regionalliga West überhaupt keine große Rolle irgendwie spielte da. Also das ist, ich denke, das ist irgendwie eine logische Konsequenz aus diesem Modernisierungsschub, den der deutsche Fußball damals erlebt, diesen Professionalisierungsschub, dass das den Unterbau mitnehmen muss dabei, weil ansonsten wird die Differenz ja noch größer zwischen dieser Eliteklasse und dem, was sich darunter tummelt.
Genau, und ich glaube, dass wir an der Stelle auch ein strukturelles Problem gehabt haben, weil ich glaube, dass der Trend zur zweiten Bundesliga, zur Professionalisierung von den Vereinen ausging, vor allem von den Bundesliga-Vereinen, die, was Dietrich schon angesprochen hat, der Abstieg einfach ein echtes Problem war. Und der Bundesliga-Skandal resultiert ja auch aus der Angst vor dem Abstieg. Und wir haben Vereine wie Offenbach, Rot-Weiß Essen, die immer hoch und runter sind. Dann hatten wir die Aufstiegsrunden, da ist dann quasi die gesamte Sommerpause weggegangen. Und dann bist du in der Bundesliga gewesen, der Spielermarkt war leer gefegt. Also das funktionierte ja alles nicht mehr. Also von der Seite kam großer Druck. Wir müssen eine Liga machen, wir müssen uns professionalisieren, wir müssen die Zahl der Profivereine oder der Vertragsspielervereine unbedingt reduzieren. Das Problem sind die Funktionäre gewesen, weil der DFB strukturell ja so aufgestellt ist, dass die Regional- und Landesverbände das Sagen haben. Also der DFB war eigentlich ein Amateurverband. Wir haben im Vorstand deutliches Übergewicht von Amateurvereinen gehabt und die haben über die Profiligen entschieden. Und das war das große Problem, wo sich vor allem der Süden gegen die Einführung der zweiten Bundesliga gerichtet hat. Da gibt es Aussagen, die haben wir im Heft drin von Funktionären. Man treibt die Vereine in den Ruin, wenn man die zweite Bundesliga gründet. Man hat das ja schon bei der Bundesliga gesehen. Und da ist der Bremsschuh gewesen. Und das ist die große Herausforderung gewesen. Und dann hast du Leute wie Neuberger, sicherlich eine ganz umstrittene Person in der Fußballgeschichte zu der Zeit und natürlich auch in anderen Bereichen, steht vor 78. Aber in der Professionalisierung des Ligasystems eine ganz, ganz wichtige Person zur gleichen Zeit.
Aber mich würde da interessieren, weil du hast, Dietrich, eben die Modernisierung des Fußballs angesprochen. Das war ja nicht absehbar. Also als man entschieden hat, die zweite Liga wird kommen, war das ja noch ein Zeitpunkt, da war 74 ja noch gar nicht da. Das heißt, das konnte man ja nicht wissen. Und wenn man eure Artikel liest, dann beginnt es ja auch damit, dass es erstmal so Bezeichnungen für diese Liga gab namens Armenhaus oder Pleiteliga. Insofern, ja, versucht mich mal ein bisschen diese Zeit mitzunehmen, dass ich das ja verstehe.
Die Entwicklung ging ja schon dahin, weil der Bundesliga-Skandal hätte schon mal deutlich gemacht. Also das könnte alles mit diesen Beschränkungen, das könnte vergessen. Ihr müsst den Professionalismus von diesen Fesseln lösen. Und im europäischen Kontext war man da ja so irgendwo hinten an. Und du hast ja schon dann in der Bundesliga diese doch ich will nicht sagen avantgardistischen, aber doch sehr professionalisierenden Kräfte wie Bayern München und wie Borussia Dortmund, nicht Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, die ja auch innerhalb der Bundesliga dann Vereine wie Dortmund letztendlich doch deutlich abhängen, weil sie einfach über professionelle Strukturen verfügen, weil sie schon mehr Geld zahlen zu dem Zeitpunkt, als gestattet ist, etc. Und von da aus war, glaube ich, diese Entwicklung dahin schon zwangsläufig. Und dann, was HD anspricht, ist, das ist ja immer ein Problem bei diesen Abstiegen. Was passiert einem mit Absteigern? Also wie tief, in was für ein Riesenloch fallen die? Und gerade so größere Vereine, wie sagen wir Dortmund oder Preußen Münster, also wir sprechen jetzt vielleicht nicht von Gütersdorf oder sowas in der Regionalliga West, für die ist das dann ja ein unfassbarer Sturz. Also du spielst Dortmund spielt 1966, ist Dortmund der erste Verein, deutsche Verein, der eine europäische Trophäe gewinnt, wie im Pokal der Pokalsieger, und dann stürzen sie 72 in eine Regionalliga Westalb, wo dann sie gegen Vorortvereine wie Erkenschwick spielen, gegen Sportfreunde Siegen spielen, gegen Eintracht Gelsenkirchen Horst spielen, also nicht gegen Schalke 04 spielen, mit entsprechenden Auswirkungen auch auf den Zuschauer dann. Und das, ich glaube, dass das einfach, dass schon der Druck gerade aus solchen Vereinen sehr stark war, also diese Diskrepanz abzubauen, zweite Liga. Und es passiert dann ja auch letztendlich ein Zwischenschritt, ne? Wir haben zwei Ligen, wir haben also noch immer eine ganze Menge von Zweitligisten, später dann in die Eingleisigkeit übergeht.
Ich würde da auch reingehen, weil die Regionalligen haben sich ja auch zwischenzeitlich als großes Problem entpuppt. Die Vereine haben einfach nicht genügend Einnahmen gehabt. Wir haben ab den 60er Jahren haben wir einen rapiden Zuschauerrückgang, auch in der Bundesliga. Und dann geht es so in die späten 60er Jahre rein, da gehen die Zuschauerzahlen zurück. Fußball hat einfach nicht mehr diese absolute Dominanz. Und wenn sich die Leute darauf konzentrieren, dann gehen sie zur Bundesliga. Also der lokale Fußball verliert so ein bisschen. Und das heißt, die Überlebensmöglichkeiten für viele Vereine sind einfach schwierig geworden. Das haben wir hier in Göttingen. 60 haben wir um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt, dreimal auch die Bundesrunde erreicht. Da waren die Zuschauerzahlen okay. Dann ging es in die frühen 70er Jahre, Ausverkauf der Mannschaft. Und dann sind die sofort abgesackt. Dann bist du irgendwo bei 2.000, 3.000 gewesen. Das reichte hinten und vorne nicht. Das heißt, die Regionalligen hatten keine Zukunft. Klar, die Ligareform musste kommen. Also einmal aus Erwartungsdruck von der Bundesliga, um die Absteiger aufzufangen. Aber auch vor allem, um einen stabilen Unterbau zu haben, der auch nicht mehr in Spielern oder Vertragsamateuren bestand, sondern der auch professionell war. 72, 73 steigt Eintracht Braunschweig aus der Bundesliga ab in die Regionalliga Nord. Die haben ihre Bundesligamannschaft quasi zusammengehalten, weil sie versucht haben, sofort wieder aufzusteigen. Und die sind dann da auf Gegner wie Itzehoer SV, Heider SV, USV Hannover getroffen, haben 125 Tore in 36 Spielen gemacht. Also das sind Welten gewesen. Diese sportlichen Realitäten in den Spielklassen, in den alten Regionalligen waren einfach zu groß. Und der Schritt zur zweiten Bundesliga, der sollte ja eigentlich, die Idee war eigentlich, eine eingleisige zweite Bundesliga zu haben, die man dann gleich vernünftig professionalisieren kann. Das hat man aber nicht durchbekommen. Also hat man diese zweigleisige genommen. Ich glaube, schon mit dem Wissen, dass es irgendwann eine Eingleisige gibt. Da gibt es mehrere Zitate aus 1974 und auch 1973 schon, als die Beschlusskonferenz stattgefunden hat. Also man wusste, wir müssen jetzt erstmal in diese zweigleisige zweite Bundesliga gehen und dann können wir den nächsten Schritt machen. Die zweigleisige zweite Bundesliga, sie hat 74, 75 noch einigermaßen funktioniert. Auch weil sie was Neues war, weil sie, das hat man hier ja in Göttingen auch wahrgenommen, wir hatten dann plötzlich hier Borussia Dortmund im Stadion, wir hatten Arminia Bielefeld, also wir hatten attraktive Mannschaften, die kamen, und da haben die Zuschauerzahlen auch gestimmt. Im weiteren Verlauf der 70er Jahre sind sie dann rapide runtergegangen. 78, 79 ist die schlimmste Saison der beiden zweiten Bundesligen. Da gibt's dann auch ständig Probleme mit Vereinen, die keine Lizenz bekommen, die kurz vor der Pleite stehen. Und dann war der nächste Schritt, war ja dann ja die Eingleisige. Das ist ein anderes Thema. Da werden wir uns dann wahrscheinlich in 5 Jahren kümmern, wenn da der Jahrestag ansteht.
Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie sich dann diese zweite Bundesliga, wie, wenn ihr sagt, wenn man aus der Bundesliga abgestiegen ist in die Regionalliga, war dieser Schritt sehr groß. Wie konnte man denn oder wie hat man denn gespürt, dass dieser Schritt halt kleiner wurde? Wurden dann namhafte Spieler verpflichtet in der zweiten Bundesliga? Also hat man auf einmal namhafte Spieler auf dem Rasen gesehen? Oder woran kann oder wie kann man das festmachen?
Dietrich. Also ich gucke mal nochmal auf den Zuschauerschnitt, ne, wie sich der entwickelt hat. Und wir haben ja damals auch in der ersten Liga noch, sind wir noch weit entfernt von diesem Zuschauerzuspruch, den wir seit dem Fußballboom, also Post 1990 etc. irgendwie kennen. Und da haben wir in der ersten Saison, also 74, 75, ist Dortmund der Zuschauerkurs mit 25.489 Zuschauern. Das ist für die damalige Zeit eine enorme Summe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bundesligisten sie in der Saison in der zweiten Liga hinter sich gelassen haben, aber es dürften doch einige gewesen sein. Und dann geht das weiter mit 16 München, 23.000 Karlsruhe, knapp 20.000 Hannover, Nürnberg und so weiter und so fort. Alles für die damalige Zeit sehr ansehnliche Zuschauerschnitte, die doch darauf hinweisen, dass diese Liga einfach attraktiv ist, riesig attraktiv ist als die Regionalliga. Und mit diesem, damals spielte ja auch der Zuschauerzuspruch ja noch eine größere Rolle bei der Finanzierung der Kader, als das heute der Fall ist. Auch schon mit abnehmender Tendenz, selbstverständlich. Aber speziell Dortmund hat damals ja richtig reingeknallt. Also für Dortmund war die zweite Bundesliga ein Riesengewinn in Kombination mit diesem neuen Stadion, mit dem Westfalenstadion da. Und das war ja schon, also fast, das war ja ein Muss in der zweiten Saison, dass sie dann den Aufstieg machten, wobei sie auch erst noch in die Relegation, in die Aufstiegsspiele gegen den ersten FC Nürnberg damals mussten. Also die, wenn man sich einfach den Zuschauerspruch da anguckt in der ersten Saison, aber auch die Namen der Vereine anguckt, dann merkt man, da ist eine ganz spürbare Leistungskonstellation dort, die dann auch einfach auch mehr Zuschauer in die Stadien lockt und die den Verein auch mehr finanzielle Möglichkeiten macht. Und auch für die Sponsoren ist ja dann so eine Liga auch etwas Interessanteres, als die alte Regionalliga war. Also sicherlich wird damals auch, ich kann es jetzt nicht irgendwie verifizieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass damals zumindest bei einigen Vereinen auch das finanzielle Engagement von außerhalb zugenommen hat, weil einfach eine starke Liga. Und gleichzeitig, wenn du das ein großer Verein war, der Weg zur ersten Liga ja auch kürzer geworden ist. Und man musste ja nicht mehr in diese Aufstiegsrunden rein, wie das noch in der Regionalliga waren, die ja dann eine ganze Planung nochmal umschmeißen konnten. Ich kann mich an eine Aufstiegsrunde erinnern, ich weiß nicht, welcher Saison das war, wo der erste FC Nürnberg als haushoher Favorit reinging und dann kläglich gescheitert ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer da aufgestiegen ist, aber eine ganze Saison quasi kaputt war, natürlich auch finanziell kaputt war, dadurch, dass dann eine Aufstiegsrunde es nicht so gut gelaufen ist.
Was die Attraktivität betrifft, wenn wir uns die Zuschauerzahlen den Schnitt mal von unten angucken, dann haben wir das als Schlusslicht. Der 40. Platz Bamberg-Uhlen aus 1655 im Schnitt, ja, ist ja unfassbar eigentlich. Und da sind dann Mannschaften wie Olympia Wilhelmshaven mit 4100 im Schnitt, die JK Gütersloh mit fast 4300. Also die Klasse ist schon ganz gut angenommen worden. Und die war sicherlich da auch attraktiv. Und ich glaube, was passiert ist, dass man sich einfach ein bisschen angenähert hat. Wir haben auf der einen Seite Mannschaften gehabt wie Borussia Dortmund, 1860 München, die schon sehr professionell gearbeitet haben, die natürlich auch ein Umfeld hatten, was überhaupt nicht vergleichbar war mit vielen anderen. Ja. Also Olympiastadion, Westfalenstadion, professionell ein Trainerstab, Feuerstab. Wenn ich das mit Göttingen und Kunst vergleiche, wir hatten ein städtisches Stadion, da gab es keine überdachte Tribüne. Wir hatten eine Trainingsanlage, wir hatten einen Festangestellten, das war der Trainer. Dann hatten wir die Spieler, die waren Vertragsamateure. Und dann gab es noch eine Festangestellte, das war eine Halbtagskraft auf der Geschäftsstelle. Das war der Verein Göttingen 05, der zweite Bundesliga gespielt hat. Das Sponsorenumfeld waren damals vor allem lokale Firmen. Also zum Beispiel hat hier so ein Kfz-Meister, der hat zu der Zeit relativ viel Geld reingesteckt. Die Bundeswehr hat ein bisschen was gemacht. Die hat versucht, Spieler zu kriegen, damit die 5-0-5 spielten. Also da ist noch viel über Arbeitsplätze gelaufen. Und ich glaube, da passiert eine Annäherung in der zweiten Bundesliga, dass diese hochprofessionellen Vereine, die eigentlich in die Bundesliga gehören, aber da sind halt nur 18 Plätze, und diese Vereine, die nicht in den Amateurfußball gehören, aber auch nicht wirklich in den ganz großen Fußball gehören, dass die zusammengemengt werden und dann natürlich ein Ausschuss passiert. Wozu dann auch Göttingen 05 gehörte. Nach 3 Jahren hat man hier in Göttingen gesagt, das können wir nicht leisten. Und das ging noch nicht mal darum, dass man sich das finanziell nicht leisten konnte. Man konnte das personell und von der Infrastruktur her überhaupt nicht leisten. Also da zeigte sich dann auch, dass diese Professionalisierung der zweiten Bundesliga funktionierte und dass sie notwendig war. Das war, glaube ich, sowieso unbestritten, weil wir mussten ja diese Vereine auffangen, die aus der Bundesliga rausgefallen sind. Also Vereine wie Rot-Weiß Essen, wie Kickers Offenbach, die immer hin und her gependelt sind, für die brauchte man natürlich auch eine Liga, in der sie aufgefangen wurden und in der sie auch mal etwas verweilen konnten. Hannover 96 ist halt 74, 75, waren die bei der Premierensaison mit dabei. Die waren gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Für den Verein war das absolut essentiell, wieder aufzusteigen. Und ich glaube, wenn die zweite Liga nicht gehabt hätten, sondern hätten die Regionalliga gehabt und hätten dann über die Aufstiegsrunde in die Bundesliga zurückgemusst, das wäre absolutes Harakiri gewesen. Insofern glaube ich, ist der Schritt total richtig gewesen. Und es ist auch nachvollziehbar, dass es eine Zeit lang gebraucht hat, bis das alles funktioniert hat. Und weil die Prozesse, diese Angleichungsprozesse ja auf vielen verschiedenen Ebenen stattgefunden haben. Und das einfach Jahre brauchte, bis das wirklich funktionierte. Und im Grunde genommen ja auch nach Gründung der Eingleisigen 1981, 82 ging das ja weiter. Da waren dann ja auch noch Vereine wie VfR Bürstadt, Freiburger FC, Union Solingen in den ersten Jahren mit dabei, die dann rausgefallen sind. Die Professionalisierung hat sicherlich gut geglückt in der Zweigleisigen. Und ich glaube, dass die Saison 74, 75 da auch noch gut funktioniert hat, dass die Probleme dann mit einer zeitlichen Verzögerung kommen. Und natürlich auch da wieder verständlich, weil wenn ich jetzt wieder das Beispiel Göttingen nehme, die haben die ersten drei Spiele jeweils mit 5 Toren gegen namhafte Gegner hier in Göttingen gewonnen, hatten teilweise 10.000 Zuschauer, dann eine Riesen-Euphorie da. In der zweiten Saison ist man dann nicht so optimal gestartet, war lange im unteren Mittelfeld und da sind die Zuschauerzahlen sofort abgesackt. Also da fing dann, glaube ich, auch dieser Prozess, der die Spreu vom Weizen trennte, so langsam an.
Meine Einstiegsfrage, warum man über die Bundesliga überhaupt sprechen muss, liegt wahrscheinlich daran, dass man als Borussia Neunkirchen dann eher mit dieser zweiten Bundesliga den Abstieg als Verein sozusagen ja zusammenbringen kann. Denn vorher hat man jedes Jahr gefühlt noch Bundesliga-Relegation gespielt und mit der zweiten Liga war man dann irgendwann auch ganz schnell raus aus diesem Karussell.
Borussia Neunkirchen und auch Reutlingen-Völklingen sind ja zwei ganz wunderbare Beispiele dafür, was passierte, als die zweite Bundesliga kam. Und ihr habt natürlich im Südwesten nochmal eine Sondersituation gehabt mit eurer Liga, wo man dann Ensdorf zum Beispiel dabei hatte. Also wirklich nochmal ganz kleine Vereine, wo du, glaube ich, ein Drittel der Vereine gehabt hast, das oben mitspielen konnte. Und dann gab es irgendwie so ein zweites Drittel, was so halbwegs mitgehalten hat und ein drittes Drittel, was einfach Amateurfußball gespielt hat. Und man hat das ja in Neunkirchen und auch an Röchling-Völklingen dann mit 2 Jahre Verzögerung sehen können, dass es nicht reicht. Da spielen natürlich dann auch eine große Rolle die wirtschaftspolitischen Entwicklungen in den Städten. Also Neunkirchen, die fällt natürlich genau da rein. Das heißt, die ganze Grundlage fällt weg. Und ich glaube, was auch mit dazu kommt, Max Merkel hat das, der war bei 1860 zu der Saison, der hat schon früh gesagt, da war er noch in Nürnberg, kommt ja doch keiner mehr mit den 11 Freunden. Die Leute wollen Geld verdienen, die Fußballer wollen Geld verdienen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und da kann natürlich eine Stadt wie Neunkirchen und auch Völklingen nicht mithalten. Röchlingen-Völklingen hat 74, 75 als Trainer Helmut Johansen gehabt. Der war 1967 mit Eintracht Braunschweig deutscher Meister geworden. Das ist eigentlich unvorstellbar. Mhm. Der ging nach Völklingen, weil Völklingen damals gesagt hat, wir wollen in die Bundesliga. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir sowieso ein Problem. Also das sind eigentlich zwei Vereine, wo man das genau absehen kann, wie sich diese Entwicklungen getrennt haben.
Ich wollte mal sagen zum Zuschauern, wir haben in der Bundesliga-Saison 1974, 75, erste Bundesliga, haben wir einen Zuschauerschnitt von 22.000. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen, 22.000. Borussia Dortmund hat dann, das ist weniger als der Schnitt, den 1860 München hat, dann in der zweiten Liga. Und es ist um 3.000, 4.000 weniger als Borussia Dortmund hat in der zweiten Liga. Borussia Dortmund hat in der letzten Regionalliga-West-Saison einen Zuschauerschnitt von 8.700. Der verdreifacht sich dann mit der zweiten Bundesliga Nord auf 24.000 und dann ein Jahr später, das ist ja die Aufstiegssaison, auf gut 28.000. Also daran sieht man auch schon an diesen Zahlen, also weil das am Anfang, zumindest bei einigen Vereinen, bei diesen größeren Vereinen, diese zweite Liga geradezu einen Boom auslöste.
Wie ist denn das mit der Qualifikation gewesen? Also wir hatten ja irgendwann schon mal über die Bundesliga-Einführung gesprochen und was für ein Kraus das so insgesamt war. Wie war es bei der Einführung der zweiten Bundesliga? Wie schwer haben sich da die Verbände und die Vereine getan, da eine gute Lösung zu finden,
Hardy? Die DFB hat einfach seine schlechte Lösung von 63 wiederholt. Also die Entscheidung, die zweite Bundesliga einzuführen, ist ja erst 73 gefallen. Und dann sollte sie 74 starten. Die haben Ewigkeiten gebraucht. Jedes Jahr haben sie auf dem DFB-Bundestag darüber diskutiert. Und manchmal waren sie ganz nah dran. In den frühen 60ern schon, 64, 65, waren sie zweimal ganz nah dran, dass sie sie einführen. Dann ist es wieder abgebügelt worden. Und dann kam der Bundesliga-Skandal. Ich glaube, der hat den Druck ausgelöst, dass man sie jetzt gründet. Und dann musste es plötzlich ganz schnell gehen, wie damals bei der Bundesliga. Ein Jahr später war dann schon die Qualifikationssaison 73, 74. Man hat wieder so einen abenteuerlichen Punktestand errechnet, der nach den letzten fünf Saisons berechnet wurde. Das heißt, die Aufsteiger hatten im Grunde genommen keine Chance. Die mussten, das ist auch noch völlig absurd gewesen, wenn du als Regionalliga-Aufsteiger 73, 74, genau Augsburg, wenn du als Regionalliga-Aufsteiger 73, 74 in die neue zweite Bundesliga kommen wolltest, dann musstest du Meister werden. Das hat man aber auch erst im Nachgang gemacht. Woher hat man, also beim ersten Beschluss war nicht klar, ob der Meister überhaupt in die zweite Bundesliga kommt, wenn er nicht aufsteigt über die Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Und so konnte das passieren, dass eine Mannschaft, die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreicht hat, also fast in die erste Liga aufgestiegen wäre, aber trotzdem 74 dann in die dritte Liga degradiert wurde, weil sie nicht genug Punkte zusammen hatte. Und das bringt uns ja eigentlich direkt zum Fall Saarbrücken, weil genau da ist das passiert. Die sind als Vizemeister in die Regionalliga, in die Aufstiegsrunde reingekommen, sind dort gescheitert und mussten dann in die Amateurliga Saarland absteigen. Obwohl sie als Vizemeister natürlich sportlich viel, viel besser waren als alle anderen. Also das ist eine ganz absurde Rechnung gewesen. Ja, die man im Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann, wie sie auf solche Sachen gekommen sind. Aber wie gesagt, es sieht aus, als wenn sie einfach die Sachen von 63, 64 kopiert haben.
Nee, ich genauso. Ich finde, dieser Fall Augsburg, der ist mir noch einfach lebhaft in Erinnerung geblieben. Damals war die ganze Saison, wurde ja darüber diskutiert, ne? Was passiert eigentlich, wenn die Augsburger jetzt Meister werden, werden sie berücksichtigt oder nicht? Und der Fall Saarbrücken schwankt mir auch noch vor. Das ist natürlich komplett absurd gewesen, was da gelaufen ist. Und wie Hadi schon sagte, man hat dieses schlechte Modell von der Gründung der Bundesliga dann einfach nochmal wiederholt. Bei Augsburg hat man dann ja eine Lösung gefunden, da noch. Aber nichtsdestotrotz, also krumm war die Geschichte schon.
Bei Augsburg haben sie die Lösung insofern gefunden, dass sie irgendwann gemerkt haben, das können wir nicht machen.
Ja,
wir können nicht die Regionalligameister nicht aufsteigen lassen. Das hat man, ich glaube, kurz vor Saisonbeginn hat man das geändert.
Ja.
Aber die Vizemeister waren halt nicht geklärt. Und die Vizemeister sind tatsächlich in die Regionalliga auch reingegangen, ohne zu wissen, ob sie die zweite Bundesliga.
Also ich war verrückt mit Saarbrücken spielt die Aufstiegsrunde. Ne? Ich glaube, sie sind dann allerdings letzter geworden, waren mit 3 Punkten in ihrer Gruppe. Aber nichtsdestotrotz sind Vizemeister. Sie spielen um den Aufstieg in der ersten Liga mit dem Ergebnis, dass sie dann in der dritten Liga dann. Das ist völlig absurd.
Das ist wirklich völlig absurd. Warum gab es eigentlich, also warum es dann zwei zweite Ligen gab, also eine Nord und eine Süd, das hast du schon erklärt, Hadi, aber was sprach dagegen? Also du hast es ja schon so formuliert, dass es eigentlich ein Nachteil war oder keine gute Idee war, sondern dass die Eingleisige letzten Endes zwangsläufig wurde. Warum? Also was spricht dagegen, eine zweistaffelige zweite Liga sozusagen zu haben?
Also auf dem entscheidenden Bundestag 73 hat Neuberger zu seinen Kollegen offensichtlich gesagt, wir kriegen die Zweigleisige nicht durch, die Eingleisige nicht durch, wir müssen den Schritt über die Zweigleisige gehen. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die haben das eigentlich als Trick gemacht. 1972 gab es einen Bundestag, das war der entscheidende, der die Weichen gestellt hat in Richtung zweite Bundesliga. Und da hat man halt keinen Antrag gestellt, wir wollen eine zweigleisige zweite Bundesliga gründen, sondern man hat einen Antrag gestellt, in dem es hieß, wir wollen die Zahl der Regionalligen von 5 Staffeln auf 2 Staffeln verringern. Das kam ja im Ergebnis auf das Gleiche raus. Also man hatte statt 5 Staffeln nur noch 2 Staffeln. Die hießen dann 1972 noch Regionalliga Nord und Regionalliga Süd. Und das führte dann letztendlich zur zweiten Bundesliga. Also man hat diese älteren Funktionäre, die sich gegen die zweite Bundesliga gestellt hat, so ein bisschen übertölpelt, um da überhaupt hinzukommen. Eine Eingleisige war überhaupt nicht machbar. Das hatte Dietrich vorhin schon gesagt, dass wir einfach zu viele Vereine haben, die ein Interesse daran hatten, dass sie nicht hinten runterfallen. Wir hatten 32, 50, 60. Wir hatten ungefähr 78 Regionalligisten in der Saison 73, 74. Und wenn davon nur 20 in die zweite Bundesliga gekommen wären, dann wären einfach zu viele abgestürzt. Mal ganz abgesehen davon, was hätte das eigentlich für den Unterbau bedeutet? Da müsste man ja auch mal drüber sprechen, wie geht es eigentlich im Unterbau dann weiter, weil die müssen ja, der Unterbau muss ja diese ganzen Vereine jetzt auffangen, die vorher Halbprofi-Liga gespielt haben. Also das Problem verschiebt sich ja nur ein Stück weit nach unten. Aber insofern war die eingleisige zweite Bundesliga 1974 eigentlich eine Utopie, die man gerne eingeführt hätte, aber die von vornherein keine Realisierungschancen gehabt hat.
Ja, also ja, mein Widerspruch wäre immens gewesen, ne, wenn so viele rausgefallen wären. Dazu ist das ja so ein bisschen so ein deutsches Vorgehen. Wir haben in der Bayern Blick haben wir eben die Kreisligen, Bezirksligen und so weiter und so fort. Und überall haben sie in der ganzen um Deutschland herum haben sie ihre nationalen Ligen. Man weiß ja, was das bedeutet, Professionalismus. Und will man nicht, ist nicht durchsetzbar, also macht man einen kleinen Schritt in Richtung Leistungskonzentration, die GAU legen. Nach 45 macht man dann, nein, wir machen immer noch nicht die Bundesliga, wir machen erstmal 5 Oberligen. Dann kommt die Bundesliga, aber der Unterbau, der erinnert dann eben noch stark an die, der ist quasi dann die Fortsetzung der alten Oberligen. Es gibt 5 Regionalligen da. Also es ist so dieses schrittweise Vorgehen, das hat so ein bisschen deutsche Tradition. Man weiß eigentlich schon immer in dem Moment, wo man das Neue macht, dass man das Neue auch wieder ein paar Jahren weiterentwickeln muss, dass es irgendwie nur ein Zwischenschritt ist. Und so ist es eben mit der zweiten Bundesliga auch zu dem Zeitpunkt absolut unvorstellbar. Also wenn dermaßen viele Vereine eben ausfallen, wie Adi ja da gesagt hat, aber schon im Auge haben, wir werden, der Punkt wird kommen. Wir werden da schon in einigen Jahren werden wir schon dabei, schon bei der eingleisigen Liga angelangt sein.
Genau, wenn wir jetzt diese deutsche Tradition fortführen, dann sind wir ja aktuell bei der dritten Liga. Die dritte Liga hat ja auch einen ewigen Weg gebraucht, bis sie da hingekommen ist, wo sie heute ist. Ich glaube, sportlich eine unglaublich attraktive Liga, finanziell sehr, sehr herausfordernd. Und das Problem liegt im Moment bei der Regionalliga.
Das werden wir
vielleicht irgendwann auch mal lösen. Und wo ist das Problem bei den Regionalligen? Wir sind wieder bei den Landesverbänden, dass Bayern seine eigene Regionalliga haben will. Und wenn wir auf dem Regionalliga-Bereich mal sagen würden, wir ignorieren mal die Landesgrenzen und wir machen 4 Staffeln durch die gesamte Bundesrepublik, dann lösen wir natürlich ganz traditionelle Partien auf, aber wir hätten eine brauchbare Lösung mit 4 Staffeln und alle wären wahrscheinlich zufrieden. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal dahin.
Jetzt habt ihr vorgegriffen. Das wäre so mein Abschlussthema gewesen, nämlich diese, was man aus der Geschichte in die Gegenwart holen kann und heute machen kann oder daraus lernen kann. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir reden jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren kann man sich irgendwie die Slogans im TV anschauen oder anhören. Das ist die beste zweite Liga aller Zeiten. In meiner Erinnerung war die zweite Bundesliga nicht immer nur Glamour und Glitzer. Wie würdet ihr die Entwicklung der zweiten Bundesliga beschreiben, Dietrich?
Ich würde sagen, im Augenblick profitiert sie, oder seit einigen Jahren profitiert sie von der Krise der Traditionsvereine. Also wenn ich Vermarkter wäre, dann nenne ich doch einige schlaflose Nächte. Also ich habe in der Bundesliga, habe ich Hoffenheim, da habe ich Wolfsburg, da habe ich Heidenheim, also eben eine Reihe von Vereinen, die doch wenig Zuschauer ziehen, die wenig Vermarktungspotenzial, also jetzt über ihre Region und vor allem über das Land, über den Staat hinaus, also international irgendwo besitzen. Wobei ich gar nicht, weil wir nennen jetzt 2 fragwürdige Modelle mit Heidenheim, mit Hoffenheim und Wolfsburg, mir gar nicht um diese Modelle geht. Wir können da auch über Darmstadt reden. Darmstadt ist auch ein Schrecken in der ersten Bundesliga für den Vermarkter, wenn stattdessen Schalke 04 in der zweiten Liga spielt. Das ist Sport. Also es ist ja auch verdient, dass diese Vereine drin sind, also speziell Heidenheim. Die kleineren Boote haben sich da einfach in den letzten Jahren als flexibler erwiesen, haben besser gearbeitet als ein Verein wie der Hamburger SV. Dann glaube ich jetzt, ist das 6. oder 7. Jahr, dass sie jetzt in die zweite Liga reingehen.
Ich glaube, die gehen jetzt 8. jetzt, glaube ich schon.
Ja, ich weiß nur, dass wir damals nach der Werkstatt mit dem Hamburger SV eine Vereinbarung getroffen haben, nach dem Abstieg aus der ersten Liga, machen einen wunderbaren Bildband, Titel, 1 Jahr zweite Liga, das konnten wir dann vergessen. Mittlerweile können sie die Uhr ja auf zweite Liga stellen. Also das ist ja, wenn die zweite Liga, ich habe ja eben schon im Kontext mit Preußen-Münster genannt, gesagt, gegen wen man da alles spielt, in welchen Stadien man da spielt, dann ist sie einfach von den Namen her, ist das eine ungemein attraktive Liga und da gibt es Paarungen, die nun wirklich attraktiver sind als jetzt sonntagsabends Hoffenheim gegen Heidenheim oder Wolfsburg gegen RB Leipzig oder sowas. Da muss man einfach sagen, ob sie von der Qualität wirklich die beste zweite Liga ist in Europa, das weiß ich nicht. Da würde ich vorsichtig sein. Von der Attraktivität, Zuschauerspruch und so weiter, ganz bestimmt aufgrund ihrer Kompensation. Also wenn sie so komponiert wäre, wie jetzt die erste Liga im Augenblick ist, also relativ viele eben dieser kleineren, namenlosen Vereine mit nicht so einer großen Fanschar, mit nicht so viel Tradition drumherum, dann sähe das sicherlich anders aus. Aber im Aktuell würde ich sagen, das ist schon eine richtig, richtig geile Liga.
Absolut. Stimme ich absolut zu. Und ich glaube, dass diese Liga genau das auch darstellt. Sie ist halt die zweite Liga. Also sie kann Vereine auffangen wie, sorry Dietrich, Preußen Münster, aber ja, auch SSV Ulm, Magdeburg, also wo es für die erste Liga nicht reicht und für die dritte Liga zu, wo man zu stark ist, wo die zweite Liga wirklich das Traumziel ist. Und ich glaube, das macht die Liga auch nochmal so interessant. Und wir haben ja in der dritten Liga auch noch total attraktive Mannschaften. Also wenn man Dynamo Dresden mal wieder
richtig
haben könnte, dann geht die Zuschauerzahl nochmal nach oben. Da ist ja so ein Riesenpotenzial. Hansa Rostock sicherlich
Essen.
Auch. Rot-Weiß Essen. Aachen kommt möglicherweise jetzt wieder. Also wir haben ja ein unglaubliches Feld an attraktiven Vereinen. Und für die ist die zweite Bundesliga, glaube ich, das Traumziel. Die erste Liga, die kann man dann vielleicht mal einen erreichen. Wir haben in der ersten Liga, haben wir ja, wovon reden wir? Von 6 freien Plätzen vielleicht, die wir in der ersten Liga haben, wo es mal hoch und runter gehen kann. Aber der Rest ist ja festgemeißelt. Also sowas wie Hoffen.
Ja, wir haben uns am überlegen, was für Vereine. Wir haben Hamburger SV, Verein, wo man erstmal eine Zeit gab, wo man gedacht hat, das könnte der Antipode zum FC Bayern werden. Das ist der Verein, der Repräsentationsverein der einer 1,7 Millionen Stadt. Hertha BSC, Schalke 04, das sind ja einfach riesige Namen mit einer riesigen Anhängerschaft. Das ist ja jetzt so, das ist ja das bisschen Unwirkliche, das ist auch für Preußen Münster, dass man vor 2 Jahren hat man gegen, ich weiß nicht, wie in der Regionalliga gespielt, ne? Und plötzlich ist man, jetzt spielt man gegen Hertha BSC, gegen Schalke 04, gegen Hamburg SV, Preußen, die haben sie alle drauf gekauft in Münster. Erster Spieltag Preußen Münster, Hamburg SV war das auch erster Spieltag der Bundesliga war 1963, 64. Das ist ja, also, die Leute können das ja kaum verarbeiten, in was für einer Liga sich da plötzlich befinden. Und wie Hardy schon sagt, was darunter lauern ja noch weitere attraktive Namen wie Dresden, wie Essen, mit dem wir in den nächsten Jahren jetzt Aachen aufgestiegen, in den nächsten Jahren ja auch noch rechnen können.
Wenn du jetzt mal in die Geschichte der zweiten Bundesliga zurückgehst, also wie kommt sie eigentlich dahin, dass sie so eine attraktive Liga wird? Da hast du zum einen das, was wir eben schon gesagt haben, dass einfach die Bundesliga sich verändert hat und die Traditionsvereine doch ganz schön in der Krise stecken, also HSV und Schalke und so weiter. Die zweite Liga hat aber auch von der Medialisierung sehr stark profitiert. Also die Medialisierung, die in den 90er Jahren losgeht und sich dann 2006 mit der WM nochmal enorm verstärkt. Und da gibt's dann zum Beispiel den Sender DSF, der zu dem Zeitpunkt versucht hat, irgendwie in den Profifußball reinzukommen. Und der hat sich die zweite Liga einfach geschnappt. Das hat einen Preis gekostet. Das war das Montagsspiel. Mhm. Sehr umstritten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich lebe ja dann hier in einer Region, wo die zweite Liga nicht so leicht zu erreichen ist. Braunschweig spielte damals dritte Liga. 96 war, glaube ich, Bundesliga. Ich habe das Montagsspiel schon ganz gerne mal geguckt, weil das waren oft interessante Paarungen. Das war nicht Bundesliga. Bundesliga war damals schon so ein bisschen weiter von entfernt. Mich hat die zweite Liga mehr gereizt. Und ich glaube, dass gerade diese mediale Begleitung der zweiten Bundesliga dann eine enorme Rolle gespielt hat. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir in den Nullerjahren auch Absteiger wie Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt haben. Richtig, also auch da, ja, es immer so eine Welle gibt, wo die namhaften Vereine mal 1-2 Jahre zweite Liga spielen. Und da resultiert eigentlich dieser Kultfaktor der zweiten Bundesliga. Also das kann ich auch an mir selber nachvollziehen. Ich fand die zweite Bundesliga irgendwann ab den Mitte der Nullerjahre interessanter als die Bundesliga. Die hat mich mehr gereizt. Und ich bin auch lieber zur zweiten Liga gegangen als zur Bundesliga, dass ich zur Bundesliga gegangen bin. Und ich glaube, davon profitiert sie heute auch.
Ja, es ist die Liga, wenn wir uns mal nächste Saison uns anschauen, die Liga, es ist die Liga der Traditionsvereine, ne? Hertha, Braunschweig, Düsseldorf, Hamburg, Spielverein geführt, 96 Karlsruhe, Köln, Magdeburg, der erste und einzige DDR-Hochpokalsieger, Preußen Münster. Also da fällt dann Paderborn so ein bisschen raus aus dieser Liste und Elversberg ist verständlich. Aber ansonsten ist das doch top. Also wäre das ja gleich mit der ersten Liga. Also von Namen her ist das eine attraktive Liga. Dazu ja auch noch eine, die sieht man ja auch mal in dem Aufstiegsrangel, wo die Vereine doch relativ eng beieinander auch liegen.
Ja, also wenn du dir den sportlichen Verlauf der zweiten Liga der letzten Jahre anguckst, ich bin ja parallel, mache ich ja ein Buch für den Verlag Gewerkschaft 50 Jahre zweite Liga, also ich bin auch weit über die Saison 74, 75 gerade im Thema drin. Da haben wir so viele Spielzeiten gehabt in den letzten 20 Jahren, die unglaublich knapp waren, sowohl oben als auch gerade auch unten. Also wenn ich an Braunschweig denke, die gegen Wolfsburg in der Relegation gescheitert sind am Aufstieg in die Bundesliga und im Jahr darauf in Kiel abgestiegen sind, ganz, ganz tragisch. Solche Fälle haben wir ständig gehabt. Und das macht die Liga natürlich auch nochmal interessant, wo die Bundesliga gefühlt irgendwie nach 17 Spieltagen entschieden war. Gut, jetzt haben wir mal einen anderen Meister gehabt, aber man hat sich trotzdem dran gewöhnt. Und auch der Abstiegskampf nicht so spannend war, weil es natürlich auch immer ähnliche Mannschaften involviert hat. So Teams wie Hoffenheim oder Wolfsburg, die da manchmal nah dran waren, halt doch nicht erwischt hat. In der zweiten Liga war einfach, das ist einfach immer eine Wundertüte gewesen. Und ich glaube, das macht die Liga auch da interessant. Ja, und ich wollte noch ganz kurz was zu sagen zur attraktivsten Liga. Also man vergleicht das ja gerne mit der Championship in England. Ich glaube, dass da doch der deutlich bessere Fußball gespielt wird, weil natürlich auch viel, viel mehr Geld unterwegs ist in der Championship.
Richtig, ja.
Die Zuschauerzahlen kann man schlecht vergleichen, weil die Stadien in England einfach deutlich kleiner sind, als sie das in Deutschland sind. Da haben wir das Stadium of Light in Sunderland, ist der größte Ground in der Championship. Also das ist schwer zu vergleichen. Aber ich glaube, von der Attraktivität her kommt die zweite Bundesliga schon zumindest hierzulande und im deutschsprachigen Raum deutlich dran.
Ja, würde ich auch so sehen.
Ich benutze ja im beruflichen Kontext gerne mal ChatGPT und habe das natürlich auch für die zweite Bundesliga getan, habe einfach mal so ein bisschen abgefragt, so ein paar Dinge. Und da kam ein Punkt raus, wirtschaftliche Instabilität stellt ChatGPT heraus. Was ich jetzt anzweifeln würde, auf der anderen Seite, also was ich anzweifeln würde und warum, wie ich darauf komme, ganz einfach, ich lese ja ich habe Dietrichs Texte zu Preußen Münster in der Regel gelesen. Und gerade in Drittliga-Zeiten war das ja vor allen Dingen, also bevor man abgestiegen ist, oft dieses Thema eben, dass die dritte Liga nicht finanzierbar ist, was sie vermutlich heute auch noch nicht ist. Wie ist das jetzt in Preußen Münster? Freut man sich jetzt auf die zweite Liga auch, weil man eben finanziell da einfach einen relativ sicheren Hafen erreicht hat?
Ja, also ich würde mal sagen, ich glaube, dass der Verein gut daran tut, wenn er einen Plan B hat, wenn er sagt, es kann passieren, dass wir wieder absteigen aus dieser Liga, aber wir sollten diese Liga dann nutzen, so stabile Strukturen aufzubauen und auch ein bisschen Geld mitnehmen aus dieser Liga, dass wir dann mit auch einem ganz anderen Fundament in der dritten Liga unterwegs sind und auch auf einem ganz anderen Fundament dann vielleicht in 1, 2, 3 Jahren wieder den Angriff auf die zweite Liga nehmen können und dann auch mit einem anderen Fundament eben in diese zweite Liga reingehen, als es aktuell tun, mit dem neuen Stadion und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass zumindest ein Teil der Leute verantwortlich auch genau diesen Plan B im Kopf hatte. Ich kann mich erinnern, das fand ich ganz interessant, mal vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung getroffen, den damaligen Präsidenten, ich glaube, er ist immer Präsident von Darmstadt 98, da waren die gerade in der Bundesliga aufgestiegen und er sagte ganz sicher, das ist für uns ein Bonusjahr. Das ist ein Bonusjahr, das auch dazu dient, uns dann, wir müssen nun mal von der Wahrscheinlichkeit des Abschieds ausgehen, in der zweiten Liga zu stabilisieren. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Also Preußen geht ja mit dem niedrigsten Etat in diese Liga rein. Das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Geld schießt keine Tore, es sei denn, da hat man sehr viel davon. Also mit guter Arbeit kann man auch manches kompensieren. Da von dort will ich nicht von vornherein sagen, das ist ein ganz sicherer Absteiger. Wichtig ist einfach, was man daraus macht aus diesem möglicherweise nur einem Jahr zweite Liga. Und du kannst natürlich auch, das finde ich immer problematisch, du kannst natürlich auch herumballern wie ein Bekloppten und am Ende dann völlig gebeutelt aus dieser Liga rausgehen, also weil du eben sportlich dann doch nicht geschafft hast. Und gibt es ja nun auch genügend Beispiele dafür von Vereinen, die sich dann völlig verausgaben. Ja, mal schauen. Aber ich, wie gesagt, ich bin da relativ zuversichtlich. Also erstmal sehe ich sie nicht als ersten Absteiger und zweitens bin ich relativ zuversichtlich, dass man da realistisch ist und so einen Plan B auch im Kopf hat. Ja. Ja, ist natürlich, wir kennen das im Fußball natürlich ganz schwierig. Da sehe ich das auch in Münster, dass so Diskussionen zum Teil ein bisschen kippen. Dass es heißt, also wenn man sowas sagt, dann gesagt wird, also ist er denn eigentlich bekloppt? Ist jetzt wichtig, dass wir einfach eine total zweitligafähige Mannschaft zusammenkriegen? Die müssen, das reicht noch nicht, die müssen noch diesen und jenen dort holen, um dort überhaupt drin zu bestehen. Wo ich immer nur sagen kann, naja, aber Geld kann man immer nur einmal ausgeben.
Hardy, komm, ein zweiter Punkt von ChatGPT ist Belastung durch Relegationsspiele. Und ich finde grundsätzlich hat die zweite Liga ja das Problem, zwei können nach oben direkt weg, einer muss in die Relegation. Unten genau dasselbe Spiel, drei gehen direkt runter, einer geht in die Relegation. Das ist ja schon gefühlt fast die halbe Liga, die da irgendwie oben oder unten eben am Ende der Saison um die Wurst mitspielt. Sprich, die Planbarkeit in der zweiten Liga stellt man ja auch bei Vereinen fest. So ein Mittelfeld, so ein klassisches, wo man sagen kann, da gibt es so die typische graue Maus in dieser Liga, gibt es ja eigentlich nicht. Wie würdest du diese Entwicklung der zweiten Liga, ja, wie beurteilst du die?
Ich glaube, das ist die Frage der Perspektive. Wenn du neutraler Fan bist und nicht Fan von irgendeinem der betroffenen Vereine, dann wirst du das möglicherweise interessant finden und attraktiv finden. Also Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum, ja, das war ein Spiel, das konnte man sich angucken. Das Hinspiel nicht so sehr, das Rückspiel auf jeden Fall. Das hat mich gepackt. Das hat die Fortuna-Fans wahrscheinlich nicht so sehr gepackt und die Bochumer hat es gestresst. Und die Präsidenten hat es natürlich sowieso gestresst. Also die zweite Liga ist sicherlich nicht unbedingt eine planbare Liga. Es ist aber auch die Frage, wo ist der goldene Mittelweg? Also eine planbare Liga kann dann ja auch heißen, du bist auch am 30. Spieltag, passiert nichts mehr, weil einfach die Entscheidungen gefallen sind und dann dröppelt alles vor sich hin und die letzten Spiele, da passiert nicht mehr viel. Das haben wir in der zweiten Bundesliga nicht unbedingt. Also sie ist eine Liga, wo es um vieles noch geht, was ich persönlich interessant finde. Und ich glaube, das ist auch, wenn man es jetzt mal unter Vermarktungsgesichtspunkten sieht, vielleicht auch ein Stück weit notwendig ist und natürlich mit Risiko behaftet, aber dadurch schaffst du eine attraktive Liga nicht. Nicht umsonst haben wir ja in der Bundesliga auch ab und zu mal die Diskussion, wollen wir da vielleicht mal ein anderes Format haben. Ich habe es jetzt in Luxemburg zum Beispiel, habe ich es immer mitbekommen, die haben das Format zigfach geändert, bis sie jetzt auch bei Relegationsspielen gelandet sind. Da erzielen sie jedes Jahr die höchsten Zuschauerzahlen. Da kommen, wo normalerweise 200 sind, kommen dann plötzlich 200.000. Also das ist ein schwieriges Ding, weil es natürlich übertragen gesagt um Leben und Tod geht. Aber das ist attraktiv fürs Publikum, da kommt es hin. Und die Aufstiegsspiele, ich habe ja im Grunde genommen jetzt schon ein Plädoyer für gehalten. Die Planbarkeit ist nicht da. Wir haben natürlich dann am Ende unterm Strich haben wir Vereine, die dann eine ganz schwierige Situation haben. Fortuna Düsseldorf wird man jetzt gucken können. Ich hatte Braunschweig eben schon mal erwähnt, die sehr unglücklich am VfL Wolfsburg gescheitert sind. Wann war es? 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und im nächsten Jahr dann abgestiegen sind aus der zweiten Bundesliga. Also das ist schon so ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, ChatGPT ist natürlich auch auf der Suche nach der mathematisch besten Lösung, nach der gerechtesten Lösung. Da landen wir ja fast in der Diskussion um den Videobeweis. Dietrich, da wollen wir noch drüber schreiben. Das machen wir dann im Heft lieber. Was genau muss eigentlich planbar sein und was können wir dem Zufall überlassen? Und ich glaube, ich bin da auch ein bisschen bei der Lösung. Ja, das funktioniert so ganz gut mit den Relegationsspielen. Das macht die Liga attraktiv und ich würde es beibehalten.
Also ich finde, das Problem ist auch in der dritten Liga noch gravierender. Da trifft es ja, okay, die sind zwar mehr Vereine, aber trifft es ja sieben Vereine letztendlich, ne? Also ein gutes Drittel der Liga verändert sich am Ende der Saison. Möglicherweise das vier Absteiger und eventuell drei Aufsteiger da. Und dazu eine Liga, wo dir viele Vereine sagen, das darf für mich eigentlich nur eine Zwischenstation sein, weil in dieser dritten Liga kann ich finanziell nicht überleben. Die finanziellen Anforderungen sind zu hoch und gleichzeitig ist die Liga unterfinanziert. Ich muss nach oben raus. Da habe ich dann jede Saison ganz viele Enttäuschte. meine, das habe ich ja sowieso in jeder Saison, weil Vereine manchmal auch nicht kapieren, dass jeder Tabellenplatz nur einmal belegt werden kann. Jetzt sehen Sie ja so, dass die Hälfte der Vereine ihr Saisonziel, egal in welcher Liga, in irgendeiner Weise verpasst, dramatisch oder von mir aus auch noch knapp. Ich fand jetzt bei der letzten Relegation, was ich interessant fand, war, also jetzt zur zweiten Liga, ersten Liga, ich hätte die drei Absteiger genau in der Reihenfolge vorausgesagt vor der Saison. Ich habe gesagt, Darmstadt geht ab, Köln geht ab und Bochum, Relegation. Dann bin ich aber bei der Relegation fest davon ausgegangen, dass Fortuna Düsseldorf gewinnt, weil Bochum ja so viel Chaos offensichtlich existierte und Düsseldorf ja so einen Lauf gehabt hatte in der zweiten Liga und normalerweise ja ohnehin so ein bisschen der Bundesligist doch im Vorteil ist gegenüber den Dritten aus der zweiten Liga. Und das hat mich dann schon extrem fasziniert, dies Jahr, die diesjährige Relegation. Ne? Also ich kann, das ist ja so, es hat was, naja, für die Betroffenen etwas auch Ungerechtes vielleicht dabei. Gleichzeitig muss man einfach zugeben, dass uns diese Relegationsspiele schon sehr faszinieren und wir da dieses Jahr natürlich nochmal besonders tolle Sachen erlebt haben, aber auch damals, das war das mit Bielefeld und Darmstadt, war da auch so dann auch so eine hochtraumatische Geschichte gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was in der dritten, eine zweite Liga, zweite, erste Liga, glaube ich, oder zweite, ersten Liga.
Dritte, zweite.
Ja, ja das dritte, zweite, das war ja auch irre, was da gelaufen ist. Also von da aus, ja, für die Vereine schwierige Situation, aber für den Fan, zumal für den neutralen Fan, dann ist schon eine schöne Sache, diese Relegationsspiele.
Dann kommen wir noch mal zu dem Punkt zurück, den ihr eigentlich schon vorgegriffen habt, nämlich dieses eigentlich das Thema jetzt die die Regionalligen. Da scheint man ja genauso da hinten dran zu hängen. Und wir reden da ja auch bald, wenn ich nicht ganz falsch liege, schon von 20 Jahren, wo dieser Zustand herrscht. Was glaubt ihr, wird der DFB oder die Verbände aus ihrer Geschichte, was die Bundesliga-Einführung, die Zweitliga-Einführung angeht, mal irgendwann daraus lernen und da vielleicht die Strukturen anders wählen, besser wählen, dass da irgendwie zukunftsfähiger ist?
Ich glaube, ein Problem ist, dass wir bei der vierten Liga, der Regionalliga noch nicht so weit sind, dass sie sagen, das soll eine voll professionelle Liga sein. Und das wird ja manchmal auch so angegeben als der Reiz der Liga, dass dort du Alemannia Aachen eben drin hast mit einem Stadion von 30.000 und Zuschauerschnitt von, ich weiß nicht, über 20.000 oder so. Und auf der anderen Seite irgendein Verein mit einer besseren Bezirkssportanlage. Dass du also sowohl Feierabendfußballer sich da mit Vollprofis irgendwie treffen. Ob das gut ist auf der Dauer, weiß ich nicht. Ich habe in diesen 3 Jahren, wo Preußen Münster, 3 Jahre die Preußen Münster Regionalliga verbringen musste, habe ich die eigentlich so ein bisschen lieben gelernt, auch diese Liga. Ich fand diese Mischung schon so ganz spannend, dass du dann gegen SC Wiedenbrück spielst und dann aber auch gegen Rot-Weiß Essen spielst, weil da ist ja auch noch in dieser Liga drin. Fand ich nett, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt die Zukunft ist und entweder das Mindeste ist, glaube ich, ein Zusammenschmelzen auf eine viergleisige Liga, also auf 4 Regionalligen statt 5. Also Bayern ist ja so ein bisschen ein Sonderfall da. Und möglicherweise sollte man vielleicht sogar auf 3, wenn nicht sogar perspektivisch auf 2. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Prozess kommen wird mit ganz ähnlichen Argumenten wie die eingleisige zweite Liga, wie zunächst die zweigleisige zweite Liga gekommen ist, dann die eingleisige Liga gekommen ist, wie die dritte Bundesliga gekommen ist, etc. Ich glaube, das setzt sich dann noch, diese ganze Debatte, diese Denke, wird sich noch eine Etage weiter fortsetzen.
Ich glaube, es ist auch eine Frage, das, was wir wollen. Also das, was Dietrich angesprochen hat, diese Übergangsliga, wo die Profivereine oder die Halbprofivereine auf die Amateurvereine stoßen, die müssen wir ja irgendwo haben. Irgendwo muss ja der Übergang
bereit
sein.
Ja, richtig, ja.
Ein geschlossenes System wie in Holland, dann haben wir das Problem nicht. Aber irgendwo müssen wir diese Liga haben. Und ich glaube, dass sie auf der viertklassigen Ebene im Moment ganz gut liegt. Also wenn ich zum Beispiel Frank von Arminia, also mein Kompagnon bei Salzspiel, wenn der von Arminia erzählt, dann ist das schon, also ja, Regionalliga wäre schon klasse. Aber das wäre auch echt eine andere Herausforderung. Weil da bist du dann nämlich auch bei der Infrastruktur. Das ist ja auch das große Problem. Und wenn wir jetzt diese ganzen Newcomer-Vereine uns angucken, Türkspor Dortmund, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, Dietrich, die jetzt in Velbert spielen, weil in Hagen auch nicht gespielt werden können. Also die Vereine, die mit Geld nach vorne gebracht werden, wo aber gar keine Infrastruktur da ist und wahrscheinlich auch noch strukturelle Probleme. Ich weiß nicht, wie es im Jugendbereich aussieht bei dem Verein.
Nix, nix.
Nix, genau. Also die kommen dann da auch mit rein. Also ich glaube, wir reden einfach über einen Übergangsbereich, den wir immer irgendwo haben werden, ob jetzt auf der viertklassigen Ebene und auf der fünftklassigen oder auf der sechstklassigen Ebene. Und dann geht es, glaube ich, auch grundsätzlich um die Frage, was für einen Fußball wollen wir? Und da sind wir ja bei dieser grundsätzlichen Frage auch. Und wenn ich dann an meinen Insolvenzpicker denke, dann habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht nehmen wir mal ein bisschen das Tempo raus und nehmen mal ein bisschen den Druck raus. Also immer nur hoch. Bei der KfC Uerdingen ist jetzt aufgestiegen unter, naja, interessanten Umständen und redet jetzt davon, wir wollen den Durchmarsch machen in die dritte Liga. Hukeppel, ein Ort, von dem ich ehrlich gesagt vorher auch noch nicht so viel gehört hatte, will auch in die dritte Liga rein, weil da Geld dahinter steckt. Also ich glaube, wir müssen dann auch einfach gucken, so was machen wir denn eigentlich mit diesen seriös arbeitenden Vereinen wie den SC Wiedenbrück? Oder ich nenne jetzt auch den SC Arminia Hannover, weil ich das natürlich gut mitkriege, die sich diese Liga nicht leisten können, die aber trotzdem ambitionierten Leistungsfußball spielen wollen, den Spielern auch ein bisschen Geld geben wollen und ein gutes Umfeld haben wollen, aber halt dieses Harakiri-Spiel nicht mitspielen wollen. Und dafür brauchen wir einen Liga.
Also und das, du hast ja im Augenblick, das sagt ja noch weiter runter, wenn du jetzt, du nennst ja Türkspor, also die Oberliga Westfalen, ist nächstes Jahr eine halbe Regionalliga. Ja, da hast du Lippstadt drin, da hast du Rot-Weiß-Aalen drin, da hast du ein AC Dortmund, sehr seriös arbeitender Verein, der diesmal Türkspor Dortmund in den Vorortritt lassen musste bei dem Aufstieg drin, da hast du Wattenscheid 09 drin. Also ich hätte mal geguckt, dass der Erkenschwick drin, dass die Preußen-Münster U23, die auch in dieser Liga spielen, die müssen, glaube ich, 5 oder 6 Spiele in dieser Saison im Stadion austragen, weil sie Risiko, weil sie vom Verband als Risikospiele deklariert werden. Sportfreunde Siegen ist noch drin. Da sind Vereine, da ist so 4, 5 Vereine drin, die mit einem mittleren Regionalliga-Etat in dieser Liga starten da. Und
kannst du mal zahlen, bitte? Kannst du Zahlen nennen? Mittlerer Regionalliga-Etat? Kannst du Zahlen nennen?
Ja, das heißt, also ich sag mal, die von 800.000 bis 1,4 Millionen reden wir mal so, die ausgeben für ihre Mannschaft, ne? Nächste Saison. Also ich nehme mal Sportfreunde Lotte sind jetzt aufgestiegen in der Regionalliga. Sportfreunde Lotte konnte morgens trainieren, ne? Das waren keine Feierabendfußballer mehr in der Oberliga Westfalen. Was mir auch Sorgen macht so ein bisschen, ist, was Hardy, du sprichst Türkspor an, da gibt's ja und diesen anderen Verein, Namen hatte ich schon wieder vergessen. Wahrscheinlich können wir noch in 3, 4 Jahren wieder vergessen, diesen Namen.
Rödinghausen.
Vereine ohne, Rödinghausen ist zum Beispiel ein gebauter Verein, der mit einem.
Bövinghausen.
Ach so, die, ja, Entschuldigung, ja. Ja, also, das, Vereine, die du gehst auf deren Homepage, die existiert kaum, da gibt's keinen Jugendbereich, da gibt's einfach, da gibt's dann immer so einzelne Personen eben halt, Jan Bövinghausen ist eben das beste Beispiel dafür, die da am großen Rad drehen wollen. Bövinghausen hat am Anfang der letzten Saison, darüber ging die Diskussion dann darüber, ob Dortmund jetzt ein Drittligastadion bekommt und wo man denn perspektivisch den Bövinghausen spielen soll. Da war auch die Diskussion mit ausreichend Hagen etc. Da wird dann in den ersten Monaten der Saison wird tierisch Geld für de facto Profis investiert. Dann stellt der Besitzer des Vereins, so will ich es mal nennen, weil in diesem Bereich gibt es überhaupt kein 50+1. Dann stellt der Besitzer des Vereins fest, das wird auch dieses Jahr nichts mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Also ihr könnt jetzt alle gehen nach der Winterpause, zur Winterpause. Ihr seid alle ablösefrei. Ich entlasse euch aus allen Verpflichtungen und ich hole mir jetzt 20 neue Spieler, mit denen ich die Saison irgendwie zu Ende bringen werde. Und sowas passiert allenthalben. Vereine, die keine Zuschauer haben, die keinen Unterbau haben, die nicht seriös wirtschaften, wo du weißt, in 1 oder 2 Jahren steht die Zollverhandlung vor der Tür und diesen seriös solide wirtschaftenden Verein, die auch Jugendbereiche haben etc., die Aufstiegsplätze dann wegnehmen, die Möglichkeiten des Aufstiegs wegnehmen. Und solange der DFB sowas nicht in den Griff bekommt, ich glaube, der DFB interessiert das gar nicht, den Verbänden, werden bei uns in der Region hier im Rahlkreis in Münsterland die Situation mit einem Verein namens IG Böen, der wird in der Landesliga mit großem Vorsprung Meister. Vizemeister wird ein sehr seriöser Verein mit einer guten Jugendabteilung etc., sehr geordnet. Und zur Halbzeit noch in der Landesliga weiß jeder, die werden nächste Saison in der Westfalenliga nicht antreten, weil da war die Zollfahndung da oder weil dies und jenes alles da. Die steigen auf und spielen nicht ein einziges Spiel in der Westfalenliga. Nicht ein einziges. Und das ist, finde ich, so eine, und das passiert offensichtlich ständig und immer noch. Und wie man das im Griff kriegen will, weiß ich nicht. Du kannst es nur für dich selber im Griff kriegen, dass du sagst, ich bin mit meiner Liga erstmal zufrieden. Ich will einfach gut ausbilden. Ich will solide arbeiten, will solide wirtschaften. Ich will einfach eine Situation schaffen, wo die Leute sagen, ja, mit diesem Verein, mit dem, was er tut, von den Senioren bis zu den Junioren, kann ich mich gut identifizieren.
Mhm. Und ich glaube, wir kommen ja jetzt ganz weit weg vom Thema zweite Bundesliga 74, 75, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass es auch ganz viel mit dieser Zukunft zu tun hat. Denn die Vereine, die Dietrich gerade genannt hat, das sind oft auch die Vereine, die sagen, ja, jetzt muss die Stadt uns aber ein Drittligastadion hinstellen. Muss sie das wirklich? Muss die Stadt das wirklich? Ist das die Aufgabe der Kommune, so einem Verein ein Drittligastadion hinzustellen? Also wenn ich das Frank erzähle, die haben Vereinseigen da noch, die müssen sich selber um Bischofsholer Damm kümmern, dann schüttelt der nur den Kopf. Und wenn wir jetzt die Situation zum Beispiel in der Oberliga Nord reinnehmen, die Sportfreunde Baumberg werden mit Abstand Meister, gefolgt von Schonnebeck und dann kommt Uerdingen. Schonnebeck sagt, wir wollen nicht aufsteigen, Baumberg will aufsteigen, hat aber nicht die Anlage. Die Gemeinde, das ist glaube ich die Stadt Monheim, sagt, wir können euch das Ding nicht hinbauen, da müsst ihr euch selber drum kümmern, wenn ihr aufsteigen wollt. Und dann kommt Uerdingen, Uerdingen hat sein kommunal finanziertes Stadion, das ist ein ehemaliges Bundesliga-Stadion, ja. Die Infrastruktur ist da und dann können die mit ihrer, also ich nenne es da wirklich Harakiri-Politik, Finanzpolitik, die können dann in die Regionalliga aufsteigen und können jetzt sagen, wir wollen den Durchmarsch machen. Und ich glaube, das sind auch Probleme, die sich die Verbände angucken müssen. Warum haben wir nicht die Regelung, dass du die Infrastruktur stellen musst? Warum wird das nicht verfolgt? Also warum kann so ein Verein wie Türkspor Dortmund jetzt nach oben kommen, obwohl von vornherein klar ist, die haben nicht die Infrastruktur. TuS Bövinghausen wäre ja der gleiche Fall gewesen. Wenn die aufgestiegen worden wären, dann hätten sie auch kein Stadion gehabt. Da muss man doch...
Nicht mehr nach Fettwart werden keine 100 Leute kommen. Also werden keine nur 100 Leute kommen. Also jetzt als Türkspor-Fans. Und das ist eben, das finde ich immer so ein bisschen der 50+1-Debatte, weil ich mal dann sagen muss, also ich bin ja für 50+1, aber sagen muss, das größte 50+1-Problem haben wir im sogenannten Amateurfußball. Und dass man das nicht, dass der Verband, ich habe mal Ahnung, dass der Verband da auch ja sehr gerne wegschaut, obwohl die Probleme sich ganz früh andeuten. Denk mal, wir hatten in der dritten Liga, wie hieß der Verein, war das, weiß ich, auch Türkspor München, ne? Türkspor
München.
Gut, ja. Die spielen, die trainieren auf einer Bezirkssportanlage und teilen sich den Platz dann mit irgendeiner Schule, muss sie den Platz da teilen. Dann. Die spielen im Olympiastadion vor, weiß ich was, 700 oder 800 Zuschauern und sowas. Dann tönt der Besitzer ganz groß, ja, perspektivisch wollen wir ja noch eine Liga höher und dann gehen wir nach Duisburg und sonst wo, weil da haben wir unsere Anfängerschaft, eben die türkischstämmige Community, bla bla bla. Und natürlich sind das alles Träumereien, die irgendwann platzen. Aber diese Vereine nehmen dann immer wieder anderen Vereine, die seriös wirtschaften, dann und das ist für die dann frustrierend, die Aufstiegsmöglichkeiten weg. Und du weißt eben, auch bei Türkspor wird man auch, wissen wir auch, da wird auch in 2-3 Jahren, werden wir nichts mehr davon hören.
Aber dieses Thema ist ein großes, dieses 50+1 im Amateurfußball. Denn dann würde ich jetzt dagegen halten und würde sagen, ich gehöre zu den Menschen, die natürlich auch ein 50+1 gerne hätten, auch bei meinem Lieblingsverein. Wenn aber morgen einer mit dem dicken, Borussia Neunkirchen, aber wenn morgen einer mit dem dicken Geldkoffer kommt auf die Mitgliederversammlung und sagt, ich gebe das hier alles rein in diesen Verein und wir bekommen jetzt demnächst in die Regionalliga, dann werden die Menschen alle dafür abstimmen, dass der Typ Präsident wird.
Ja, pass mal auf, Nick, ich spiele im Euro-Lotto manchmal, ne? Nur sehr selten. Und ich tue das eigentlich nur aus dem Grunde, damit ich mir irgendwann einen Fußballverein kaufen kann. Ne? Und ihr habt ja so ein geiles Stadion da in Neunkirchen. Das finde ich ja einfach wirklich fantastisch, das Stadion. Ich würde dann zu euch kommen, aber ich würde großen Wert darauf legen, dass wir den Jugendbereich auch sehr stärken in diesem Verein, dass er ein richtig einer stabile Füßen stehender Verein ist. Ich würde euch dann für einige Jahre würde ich euch finanzieren und würde sagen, wir müssen das und das und das in den Jahren schaffen und dann müsst ihr aber alleine ohne mich laufen. Weil dann steige ich bei Preußen Münster ein.
Ja. Das war jetzt mein übergenommenes Angebot. Jetzt müssen wir alle die Daumen drücken.
Mein Nick sagt ja etwas, was ja völlig richtig ist. Da sind wir ja auch alle irgendwie gespalten, auch wahrscheinlich eher nicht so ganz ehrlich. Also für mich, ich finde das, ja, ich meine, wir haben ja nicht diese Situation hier, aber so einen Fußballverein zu besitzen und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist schon geil, ja. Wir hatten das ja in Göttingen auch mal überlegt, Hadi. Ich hatte mal gesagt, wir müssen so ein, also Werkstatt wäre der Hauptsponsor dann gewesen, wir müssen diese beiden Vereine irgendwie fusionieren, dann haben wir da zwei schöne Stadien, im einen Stadion spielen die Profis, in dem anderen Stadion spielt die U23 und die U19 natürlich Bundesliga spielt, etc. Und dazwischen da brauchen wir ein schönes Trainingsgelände hin. Das wäre doch ein super Ensemble gewesen.
Guck mal, den Verlag haben wir ja inzwischen schon mit Zeitspiel. Also der erste Schritt ist doch gemacht.
Ja, ich habe gesehen, ihr seid Zeitspiel bei Arminia Hannover.
Ja.
Sponsor. Da ist eine Bande, ja.
Eine Bande, okay, gut. Alles klar. Und sonst noch irgendwo?
Beim ASV Fürth laufen wir auf dem Trikot mit rum, bei der C-Jugend. Die sind, da gibt es ein paar Fans vom Magazin und die haben gefragt, ob sie das als Trikotwerbung machen dürfen. Und da haben wir natürlich sehr gerne zugesagt.
Ja, das ist doch von einem kleinen Anfang.
Genau, damit, das ist genau unsere Zielgruppe.
Daraus kann doch noch was werden, würde ich sagen.
Da wird definitiv was draus. Und damit kriege ich jetzt auch, glaube ich, ganz gut mal die Kurve zu 74 wieder zurück, weil das war etwas, was ich unbedingt noch anmerken wollte. Bei der Recherche dieser Saison, die haben ja die gesamte Saison nachgearbeitet, also Spieltag für Spieltag, was da so passiert ist, so dass man so einen richtigen Spielfilm hat, wie das alles gelaufen ist, und das ist ja alleine schon mit den Namen, ist das ja schon vollkommen abenteuerlich. Olympia Wilhelmshaven, Barmbek-Uhlenhorst, VfR Heilbronn, VfR Mannheim, also da tauchen ja Namen auf, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass die mal zweite Bundesliga gespielt haben. Und wenn du dann in dieses Material reingehst, Kicker ist das natürlich viel, aber gibt auch ein bisschen YouTube, also man kann auch ein bisschen bewegte Bilder sehen, dann sieht man erstmal, wie viel 50 Jahre eigentlich sind, wie sehr sich diese Welt geändert hat. Also aus der Perspektive 1974 sind wir 2024 wirklich absolut Science Fiction. Das ist mir da auch nochmal klar geworden. Ich habe ja nun 74, 75 die Saison auch schon mitgekriegt, Gnade meiner frühen Geburt oder späten Geburt, so dass ich das tatsächlich beurteilen kann. Und wenn ich mir vorstelle, wie das Leben damals ausgesehen hat, und da sieht man ja gut am Kicker, an den Anzeigen, an diesem ganzen normalen Lebensumfeld, und vergleicht das mit dem, was wir heute für Möglichkeiten haben. Also zum Beispiel diesen Podcast zu besprechen, das ist ja etwas, was man 74, 75, das konnte man sich doch gar nicht vorstellen, dass so etwas mal gehen würde. Und das finde ich spannend. Also was passiert eigentlich in 50 Jahren? Und das, ja, ist ganz interessant, sich das da mal vorzustellen, was kann in 50 Jahren passieren, wo kann denn die zweite Bundesliga dann sein oder wo kann der Fußball überhaupt insgesamt sein? Und dann ist vielleicht auch die Regionalliga-Frage geklärt.
Ich kann diese Frage auf jeden Fall nicht beantworten, nicht mal drüber nachdenken, was da so realistisch sein könnte. Von daher wäre meine Abschlussfrage zu diesem Thema: Haben wir was vergessen? Gibt es etwas, worüber wir unbedingt noch sprechen sollten?
Naja, bevor ich jetzt wieder Göttingen 05 einwerfe, sage ich lieber nö.
Dann habe ich leises Schweigen. Genau, wir sind gar nicht
also
so
nee,
weit.
Doch, Nick, ich muss natürlich, also wir müssen über zwei Vereine müssen wir nochmal reden. Das ist der FC Bayern Hof und das ist der FK Pirmasens, weil das sind zwei Vereine, die 1974, 75 ihre fast größten Erfolge gefeiert haben und danach ziemlich abgekackt sind. Der FK Pirmasens hat unheimlich unglücklich das erste Relegationsspiel gegen Bayer Uerdingen in 4-2 geführt, haben am Ende 4-4 gespielt. Wenn die mit einem Sieg nach Uerdingen gefahren wären, wären die vielleicht Bundesligist gewesen. Bundesligist, ja, FK Pirmasens. Man kann es sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist ganz dumm gelaufen, der Torwart war verletzt. Also das ist einfach auch, das ist Fußball. Fußball ist ja auch ein Glücksspiel. Da musst du im richtigen Moment einfach, da muss alles auf deiner Seite sein. Bei Pirmasens war es nicht so, Rückspiel haben wir 6-0 verloren. Und Bayern Hof ist noch ein anderer Fall. Die wären eigentlich Zweiter gewesen. Die hätten nur ihr Abschlussspiel gegen Darmstadt 98 gewinnen müssen. Da sind ihnen die Nerven durchgegangen. 18.000 Zuschauer bei Bayern Hof auf der Grünen Au. Die verlieren zu Hause gegen Darmstadt, werden nur Dritter. Und das war's mit der Bundesliga. Also das ist halt auch zweite Bundesliga, gerade die ersten Jahre. Da sterben die letzten Träume dieser kleinen Vereine. Borussia Neunkirchen marschiert in die Saarlandliga, Bayern Hof verpasst den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Das ist für mich auch die ersten Jahre der zweiten Bundesliga. Der Abschied der Träume.
Der FK Pirmasens übrigens auch einer dieser Vereine, der mittlerweile sehr, sehr seriös geführt wird und auf seine Jugend vor allen Dingen setzt.
Schön.
Genau, finde ich auch. So weit abgeschwärft sind wir übrigens gar nicht, denn im Zeitspielmagazin gibt es natürlich auch Clubs in der Krise oder eben Neues aus dem Unterbau. Und wenn euch sonst eben diese Historie dieser kleinen Vereine interessiert, die Hardy immer wieder eingeworfen hat, sei euch die Legendenvereine Zeitspiel-Buchreihe empfohlen. Es ist so kompliziert mit deinen Buchreihen. Genau, dort findet ihr ganz, ganz viel zu diesen Geschichten dieser kleinen Vereine, die eben einmal mitspielen durften im Konzert der Großen. So, ihr zwei, wie immer kommen wir dann zum Heft selbst. Was sind denn noch empfehlenswerte Texte, die euch so, ja, die euch begeistert haben? Dietrich, vielleicht mit dir zu Beginn?
Mich begeistert eigentlich mal alles im Heft. Ich habe sie gerade hier vor mir liegen und netter. Ich fand auch nochmal, finde auch mal schön, dann diese Aufstellung der ganzen Tabellen, ne, dass man so eine einmal so eine komprimierte Übersicht hat, die sie eben nicht nur auf die Bundesliga-Saison bezieht, sondern wirklich bis runter in die Oberligen hineingeht. Ich bin immer wieder erstaunt, was die Leser und die in der Redaktion mitarbeiten, an Fotos herbeizaubern. Ich habe gerade das Foto von der Kampfbahn von Spielvereinigung Erkenschwick vor mir liegen. Ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist, meine, so ein Heft ist ja eigentlich kein Heft, das ist ja letztendlich ein Buch, wenn man es betrachtet, richtig betrachtet. Also was da ein Text ist, wenn man das in Buchform bringt, das gibt ein richtig gutes Buch. Ja. Also, wunderbar, schönes wunderbar. Heft, bezieht es, lohnt sich immer wieder.
Mich würde eure Meinung interessieren zu einem Text von Bernd Sauder, Genua 93, ein Verein, für den ich ganz große Sympathien habe und dessen Saison ich auch so ein bisschen näher verfolgt habe. Und von daher hat mich der Text natürlich sehr, sehr interessiert. Und der endet ja damit, dass die Firma 777, 777, wie auch immer man sie nennt oder sie sich selbst nennt, ja scheinbar komplett rausgeht aus dem Fußballsponsoring oder rausgehen muss. Wie betrachtet ihr diese Entwicklung? Das könnte ja wirklich noch große Wellen schlagen, so im europäischen Fußball.
Das ist ein schwieriger Fall gewesen, weil diese ganze Entwicklung vom 777, die spielte sich um den Redaktionsschluss ab. Das heißt, wir mussten in die Druckerei mit dem Heft und es war unklar, was passiert denn da eigentlich. Das hat man manchmal als Magazin, dass einfach die Geschichten noch nicht auserzählt sind. Also Bernd war unten in Genua, hat mit den Leuten gesprochen. Die waren alle ziemlich angetan von 777, weil die offensichtlich tatsächlich richtig gute Arbeit gemacht haben. Die haben zum Beispiel das Originalvereinswappen wieder zurückgebracht. Da muss der Schwanz von dem Greif, der muss nach oben weisen und nicht nach unten. Also die haben tatsächlich auch Traditionspflege gemacht. Und die sind ziemlich angetan gewesen. Die haben alle gesagt, 777 hat sich übernommen. Die müssen ein paar Vereine abgeben. Die müssen sich darauf konzentrieren, ein paar wenige Vereine zu machen. Und darunter Genua. Und das war Stand der Dinge zum Redaktionsschluss, wo wir in die Druckerei gehen mussten mit dem Heft. Und es ist im Grunde genommen ja immer noch Stand der Dinge. Also im Moment ist etwas Ruhe um die ganze Frage mit 777. Auch bei Hertha hört man ja nicht viel, wie es da weitergeht. Ich vermute, dass es tatsächlich so kommen wird, dass die Gruppe doch einige von seinen Vereinen abgeben wird und die Hertha wird möglicherweise mit dazugehören. Dass sie aber gleichzeitig gucken wird, dass sie vielleicht bei einigen Vereinen dann doch da bleibt und ich glaube, dass Genua dann eine ganz gute Chance hat, das zu machen. Und soweit ich den Kollegen Bernd Sauter einschätze, wäre man in Genua durchaus angetan davon, wenn das so bliebe.
Eine Frage hätte ich zu dem Artikel zum BSV Kickersampton, weil wir ja gerade über das 50+1 gesprochen haben. Auch ein sehr, sehr interessanter Artikel und vor allem eine spannende Entwicklung von Kickersampton. Du bist ja im Norden zu Hause, Hardy. Ich bin ja bekanntlich mal weit weg davon und gucke sehr, sehr selten dahin. Wie beurteilst du so die Situation, die Entwicklung von Kickersampton?
Naja, über 50+1 sollten wir nicht reden, ne? Rieselmann, geh du voran. Also das ist natürlich eine Geschichte. Kickers Emden wäre niemals wieder aufgestiegen, wenn Rieselmann nicht von Lohne rübergegangen wäre. Ich glaube, das ist ein seriöser Mann. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass der da irgendwie das schnelle Geld machen will oder dass der Fabrik der Erde hinterlassen will. Aber das ist schon auch jemand, der wird das Potenzial sehen. Emden hat natürlich ein gewisses Potenzial, das hat die ganze Region. Da gibt es ein schönes Stadion. Der Verein hat natürlich einen gewissen Namen in der Region. Also der Verein hat sicherlich deutlich größeres Potenzial als der TuS Blau-Weiß-Lohne, von dem Rieselmann gekommen ist. Und das wird er versuchen auszuschöpfen. Und Rieselmann macht ja viel mit Spielergeschäften. Also das ist schon auch relativ nah dran. Und natürlich müssen wir auch, wenn wir über Regionalliga Spitzenfußball reden wollen, dann müssen wir natürlich auch davon reden, wie kann das alles finanziert werden. Und dann bist du bei Investoren und Sponsorenmodellen. Kein Verein kann sich mit eigener Kraft in der Regionalliga Spitze halten. Das ist nicht möglich. Also insofern bin ich gespannt, wie Emmen weitergeht. Emmen ist natürlich auch ein Fall, das kennen wir hier im Norden, Himmeloch Jauchsens zu Tode betrübt. Das ist so ein bisschen wie der KFC Uerdingen. Die wollen dann ganz schnell mal ganz groß nach oben kommen und dann sind sie vielleicht ein bisschen unten und merken, doch, das funktioniert ja doch nicht so gut. Volkswagen finanziert mal wieder nicht. Dann gehen wir mal wieder runter. Also die haben ja ein sehr bewegtes Auf und Ab und das ist auch nicht immer glücklich gelaufen. Insofern gibt es auch kritische Stimmen hier im Norden, was den Verein betrifft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Was sind deine Heft-Highlights?
Ja, meine Heft-Highlights sind also diese Zahlenwüste, von der Dietrich schon gesprochen hat. Das ist tatsächlich auch meine Lieblingsrubrik. Ich habe jetzt vor kurzem habe ich einen Text zu gemacht. Das ist jetzt das 9. Jahr, dass wir das machen. Zum Beispiel gibt es jetzt 9 Jahre und wir machen seit 9 Jahren machen wir diese Tabellenarie von der Bundesliga bis in die Oberliga, also bis in die 5. Liga. Es gibt keine andere Zeitung, die so in die Tiefe reingeht. Wir haben immer die Zuschauerzahlen dabei und das ist natürlich echt was für Nerds. Ne? Also da kannst du dich ja verlaufen. Also weiß jemand, 299. Position, TSV 1865 Dachau, Oberliga Bayern Süd, 191 Zuschauer im Schnitt. Das sind doch Informationen, die kriegst du doch nirgendwo. Und das ist für mich auch Zeitspiel, dass wir einfach den Fußball in dieser Breite erfassen und dass wir auch die Möglichkeit geben, was da passiert, irgendwie so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und das versuchen wir mit dieser Rubrik, die also definitiv auch zu meinen Lieblingsrubriken gehört, im Übrigen natürlich unglaublich arbeitsaufwendig ist, also diese Zuschauerzahlen zu eruieren. Da haben wir Gott sei Dank Hans-Jürgen Jablonski, ein absoluter Zahlenfetischist, der da früh mit anfängt und dessen Zahlen dann auch ziemlich verlässlich sind. Ja, ansonsten ist eine meiner Lieblingsrubriken Women's Global Game, da erzählt uns Olaf Wuttke in jeder Ausgabe die Geschichte des Frauenfußballs aus irgendeinem Land. Und in dieser Ausgabe haben wir Malawi drin. Also das muss dann auch nicht ein großes Land sein, sondern das kann auch mal so ein kleines Land sein oder so ein Außenseiter. Und das finde ich auch sehr schön, einfach zu schauen, so wie funktioniert der Aufbau des Frauenfußballs in doch sehr, von der Struktur her nicht so einfachen Ländern wie Malawi.
Da, zu dem Thema Frauenfußball habt ihr auch die Geschichte von Turbine Potsdam, die zurück sind in der Bundesliga.
Genau, ja.
Den Ausblick, das ist, lassen wir diesmal weg, denn wir haben ja, oder du hast ja noch ein Werk da an den Tag gelegt, also irgendwie gefühlt, also wir haben uns das letzte Mal gesprochen in Luxemburg und haben über dieses Buch gesprochen und es ist ja dann noch ein bisschen mehr geworden, wie das, was geplant war, von daher lass uns mal dran teilhaben, es ist ja jetzt mittlerweile erschienen. Wenn man das haben möchte, was kann man denn da lesen, finden?
Naja, Luxemburg-Geschichte einer Fußballliebe heißt das Buch. Ich glaube, der Titel beschreibt tatsächlich ganz gut, was drin ist. Also das ist die Geschichte des Fußballs im Land, angefangen so 1906, also kurz nach der Jahrhundertwende und natürlich eingebettet, so wer meine Bücher kennt, der weiß, dass ich das mache, eingebettet in die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Also geht ja echt los im Minett mit Stahlwerken, mit einem Luxemburger, der in England studiert hat und da den ersten Verein gegründet. Und dann gibt's die Rivalität zwischen dem bürgerlichen Verein der Fola und dem Arbeiterverein, vor allem Italiener, der Genèse. Und so hangelt sich das so langsam hoch. Luxemburg spielt natürlich eine Sonderrolle, weil es ein sehr kleines Land ist und natürlich nicht die Möglichkeiten hat wie ein größeres Land. Die beiden Kriege spielen eine gewisse Bedeutung. Im Ersten Weltkrieg ist Luxemburg besetzt, im Zweiten Weltkrieg noch viel mehr. Und da passieren Dinge. Dann haben wir die 50er Jahre, wo der Europapokal vieles verändert, wo Genèse Esch die große, große Mannschaft wird und Liverpool zu einem 1:1 zu Hause bezwingt. Ich habe einen Spieler getroffen, der da mitgespielt hat. Das sind schon besondere Sachen. Naja, und dann natürlich die Gegenwart, ein kleines Land, das Schwierigkeiten hat, auf allen Ebenen mitzuhalten, was dann überlegt, wie kommen wir raus aus der Situation. Was die richtige Schlüsse zieht, es gibt inzwischen eine Fußballschule in Monnerich, die für mich der Schlüssel zum gegenwärtigen Erfolg ist, also fast Qualifikation zur Europameisterschaft, eine Professionalisierung. eine Mentalitätsveränderung, also zu sagen, statt zu sagen, wir wollen möglichst nicht hoch verlieren, auf den Platz zu gehen und sagen, wir wollen gewinnen, ist für ein Land wie Luxemburg, was unter Amateurverhältnissen spielt, natürlich total schwierig, aber gleichzeitig auch ein sehr schwieriger Schritt, gelangt dann zum ersten Mal in der Jugend, dann haben sie ein Jugendturnier, UEFA-Jugendturnier haben sie sich qualifiziert, also die Erfolge trudeln so langsam ein. Und ich glaube, auf der Nationalmannschaftsebene gibt es ihnen absolut recht. Da haben sie gute Spieler rausgebracht, da haben wir auch eine Perspektive. Und ich glaube, dass sie über kurz oder lang den Sprung zur Welt- oder Europameisterschaft schaffen werden. Vereinsfußball ist eine andere Geschichte, das ist ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt ist es eine tolle Geschichte. Ich bin in Luxemburg vielen Menschen begegnet, die habe ich gefragt, was ist dein Lieblingsverein? Dann haben sie mir einen deutschen Verein gesagt und dann habe ich gesagt, nee, Luxemburger. Ach so, ach ja, ja, dann bin ich da und da. Also das ist so eine gespaltene Liebe, aber die Vergangenheit und die Entwicklung dahin, die ist schon klasse. Und ich habe es aufgeteilt in verschiedene Vereinskapitel. Dann habe ich immer mal so Zeitgeschichte mit eingebaut, wo man besondere Ereignisse erläutert, zum Beispiel die Besetzung im Zweiten Weltkrieg. Das kann man schön am Fußball festmachen. Oder auch den Widerstand kann man schön am Fußball festmachen. Das habe ich so gemacht. Ja, 400 Seiten sind es geworden. Ein bisschen dicker. Ich habe in der Werbung geschrieben, fast so groß wie das Land. Haut ja hin, ne? Mit 1,3 Zentimetern. Und gibt's jetzt im Zeitspielshop. Wir haben es noch bis zum 15. Januar zum Subskriptionspreis von 35 Euro. Danach liegt es bei 39,50. Also schaut gerne mal auf den Shop www.zeitspiel-magazin.de. Da gibt's auch noch ein bisschen mehr Informationen. Und dann taucht mal ein in so ein Fußballland, an dem man irgendwie immer dran vorbeifährt und von dem man wahrscheinlich nur weiß, ja, da gab es mal Jeunesse und irgendwie, es ist schon auch ein Fußballland. Ich erzähle ein bisschen mehr dazu.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Darüber werden wir uns ja auch demnächst hier dann mal unterhalten. Dietrich, haben wir was vergessen? Möchtest du noch unbedingt was zur Ausgabe erwähnen?
Nein, ist, glaube ich, alles gesagt worden zu dieser Ausgabe. Also ich kann auch noch empfehlen, den Artikel über den SV Alsenborn, der ist auch sehr schön geworden. Mhm. Ist ja so eine Geschichte, die uns auch in 60er Jahren, schon spät 60er Jahren dann noch begleitet hat. Das kleine Dorfverein, der plötzlich nach oben schoss und um den Aufstieg in die erste Bundesliga spielte, hier dann auch diskutiert im Kontext eben mit der Einführung der zweiten Bundesliga. Aber ich kann das ganze Heft empfehlen. Es ist wie immer ein Vergnügen.
Ich empfehle euch dieses Titelbild zum SV Alsenborn, denn da sieht man FCK-Fans, die eine Fahne hochhalten mit SV Alsenborn, grüßt FC Neuberger. Hat mir sehr gefallen, dieses Bild. Steckt viel drin. Genau, diese Ausgabe ist zu bekommen, natürlich beim Zeitspielverlag. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch beiden.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, immer wieder gerne, Nick.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet sämtliche Links in den Shownotes und wir freuen uns darüber, wenn ihr die Ausgabe weiterempfehlt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns dann demnächst wieder mit dem DFC Prag. Bis dahin, macht es gut.